Und Jesus betet an einem stillen Ort, am Berg des Hinterpreises wohl, oder auf dem Berg, auf dem Ölberg, wo auch eine solche Höhle ist. Die hier, diese Höhle, die ihr da seht im Hintergrund, das ist auf dem Ölberg bei der Vaterunser-Kirche. Ein vertrauter Ort, wo Jesus also seinen Jüngern dann das Beten lehrte. Und dieses Gebet ist ein sehr, sehr, sehr kurzes Gebet. Und es ist ein reines Fürbittgebet. Und das ist erstaunlich, weil das der Jude eigentlich nicht kennt. Er kennt eigentlich den Lobpreis, der gehört zum Gebet dazu. Übrigens, später, als das Vaterunser dann in die Liturgie auch aufgenommen wurde, ist das einfach den Betern zu wenig Gebet gewesen, nur Fürbittgebet. Und sie fügten dann in Matthäus die Doxologie dazu, nämlich, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Das kam später dazu als ein Lobpreis noch, ja, weil es einfach beim Vater Unser befehlt. Aber die Doxologie war also damals nicht dabei und Jesus lehrte dieses reine Fürbittgebet. Warum? Warum wohl? Warum lehrte er nicht einen Lobpreis, wie man es hier sieht, sondern ein reines Fürbittgebet? Der Grund ist, Jesus, er verkündet in dieser Welt, das Reich Gottes ist da, in ihm. Es soll angenommen werden, es soll die Herzen erreichen und es soll für alle ein Herzensanliegen werden, im Gebet. Und wir können hier, Augenblick, sagen, die Grund, dass Jesus die Fürbitte, ein rein Fürbittgebet spricht, ist die bedrängende Not des Gottesvolkes. Das Vaterunser ist wie ein Schrei, dass Gott eintrete. Es ist ganz knapp, es ist kein Plappern. Gott, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ein richtiger Schrei, kurze Worte. Aber erstaunlich ist die Form. Warum? Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Da fehlt doch etwas. Denn wer sagt schon, geputzt werde die Treppe, die Sauberkeit komme? Da fehlt etwas, oder? Und da fehlt der Handlungsträger. Wer tut das? Wer heiligt den Namen Gottes? Wer führt das Reich Gottes herauf? Wer erfüllt den Willen Gottes? Auf Anhieb sagen wir gewöhnlich immer ich oder wir. Und gerade das, dem widerspricht Jesus. Der Handlungsträger für geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, ist Gott selber. Er selber ist der Erste. Und dann geben wir die Antwort darauf und wollen das, dass das Gott der Herr tut, in uns und durch uns. Aber Gott ist der Handelnde. Es geht also um ein wirklich neues Miteinander zwischen Gott und Mensch. In Jesus wird Gott und Mensch neu seiner Gemeinschaft und wir wollen mit Gott, dass das Reich Gottes gebaut wird. Es geht um ein neues, tiefes Miteinander. Gott und Mensch. Nicht mehr einfach ich allein. Mei, was tun wir alles, gell? Und mein immer ich muss tun. Ich. Ja. Nein, es geht um ein neues Miteinander, Gott-Mensch. Im Vaterunser hat Jesus sein ganzes Wollen und Erwarten zusammengefasst. In ihm bricht das Reich Gottes an. Und dann gehen wir dazu, wir sagen zu Gott, Abba, Vater. Es ist wirklich ein Liebe, ein vertrauensvolles Gebet. Aber meint auf jeden Fall, lieber Vater, es meint auf jeden Fall eine innige, intime, liebende Beziehung zu Gott. Manche Theologen meinen, ob das Papa heißt oder nicht, das kann man schwierig sagen. Aber eines ist sicher, es heißt lieber Vater und ist eine tiefe, innige, liebende Beziehung zu Gott. Das ist eindeutig. Die Jünger haben ihr Haus verlassen, ihre Familie, und jetzt, sie haben, sind ganz und gar los von allen diesen irdischen Bindungen. Und Gott, der Herr, Gott, der Vater, sorgt für sie. Er sorgt sie für sie. Sie treten ein in eine neue Familie. Wir sind alle in einer neuen Familie, nämlich in der Familie Gottes. Wir sind alle darauf angewiesen, dass Gott uns alles gibt, was wir brauchen. Wir sind nicht irgendeine Religionsgemeinschaft, sondern wir sind Familie Gottes. Wir sind Volk Gottes. Es ist wichtig, wir sind nicht irgendeine Religion. Wenn auch Religion, Religere, zur Rückbindung heißt, ja. Aber wir sind Familie Gottes. Das sollten wir immer wissen. Religion, da ist oft so eine große Ferne. Da ist irgendwo ein höheres Wesen, ja. Und da ist der Gläubige, der in irgendeiner Weise vor Gott Angst hat unter Umständen, der Gott auch nicht ganz kennt. Gott ist der Ferne, der nie ergründbare, der Urgrund allen Seins. Das stimmt ja alles. Aber für uns ist Gott ein Du. Er lässt sich von uns Abba nennen, lieber Vater. Er lässt sich von uns wirklich Vater nennen. Das ist zentrale Botschaft Jesu. Abba, lieber Vater. Und zwischen Jesus und Vater ist so eine tiefe Einheit. Und die Einheit schenkt uns Jesus. Das tut unserem Herzen gut. Klar, wir sind oft durch unsere eigenen Väter verletzt, haben vielleicht traumatische Erlebnisse sogar mit ihm. Aber wir schauen eben dann auf Jesus, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Und bei ihm lernen wir Gott kennen. Denn wie Jesus ist, so ist Gott. Ja. Klar ist Gott noch viel, viel größer. Aber um das brauchen wir uns nicht zu kümmern. In Jesus erleben wir, wie Gott zu mir und zu dir sein will. Und wie er uns als seine Familie sammelt. Also unser Glaube ist wirklich tiefe Gemeinschaft mit Gott. Wisst ihr, das müssen wir verinnerlichen. Ich sage immer, wir halten uns oft so sehr bei den Worten auf. Und lesen sie da, da steht. Aber ich muss auch sagen, Jesus, das ist lebendiges Wort und das wirkt jetzt in mir. Das wirkt jetzt in mir. Ja? Das Wort Gottes ist immer wirksames Wort. Es gibt kein Wort bei Gott, das nicht wirkt. Das erklärt Papst Benedikt in seiner Enzyklika auch wunderbar, nämlich Dabar, das Wort, ist immer zugleich Tat. Gott spricht und er tut's. Und er tut und spricht. Und das merkt man auch bei Jesus, dass er nämlich sagt, wenn er schon meinen Worten nicht glaubt, dann glaubt meinen Werken. Bei Gott hängt Wort und Tat immer zusammen. Es ist immer eins. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das immer wissen. Deswegen, liebe Schwestern und Brüder, nehmen wir das richtig zu Herzen. Das Wort Gottes ist immer lebendiges Wort. Und ich muss es immer kommunizieren. Ich muss es immer gleich sagen, ja, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, das Verlorene zu suchen, dann weiß ich, der tut's gerade. Er tut's jetzt, nicht nur vor 2000 Jahren. So, er tut's jetzt, jetzt sucht er mich. Wisst ihr, für mich ist es ganz wichtig, auch wenn ich getauft bin, auch in mir gibt es noch Verlorenes. Auch in mir gibt es noch Dunkelheiten, Finsternis. Nur, wir haben eines uns angewöhnt als Christen. Wir müssen ja Gott gegenüber immer ganz schön heilig und vollkommen sein. Ja. Und deswegen fällt unser Glaube auf Dauer so schwer. Weil wir nämlich wissen, ich bin's nicht. Ich bin's nicht. In uns alle sind Welten noch. Welten, unter denen wir vielleicht noch ganz stark leiden. Ja. Finsternisse, sei es in unserer Fantasie, sei es in unserem Denken, in unseren Lebensorientierungen. Und jetzt darf ich eines wissen. Jesus ist Mensch geworden, hinein in diese meine Finsternisse, die noch in mir sind. Und ich darf wirklich sagen, Herr, und du kommst gerade da in mein Verlorensein hinein, um mich darin zu lieben, mich zu suchen und mich zu lieben. Deine Liebe heilt mich, deine Liebe verändert mich, deine Liebe tut an mir dein Werk. Wisst ihr, nur der Feind redet dir ständig ein. Du bist doch so schlecht, dich kann man doch gar nicht lieben. Gell? Und du musst erst ganz heilig werden und dann gefällst du Gott und dann kommt Gott zu dir. Und das haben auch Pfarrer genug verkündet. Und sie haben damit teilweise unseren Gottesglauben ganz schön verdorben und fast verunmöglicht. Denn dieser Gott, der mich so überfordert, ja mei, gell? Ich sage mir immer, der erste Glaubenssatz unseres Glaubens ist, Gott ist Liebe. Er kommt, um das Verlorene zu suchen. Er kommt, um zu retten. Das ist mein Glaube. Und das nehme ich an. Und immer, wenn mir der innere Zweifel aufkommt, naja, dann sage ich diese Worte mir. Und Jesus, du kommst in meine Finsternisse als Licht. Du kommst. Und ich lasse dieses Licht in mir nicht verdunkeln. Jesus sagt ja auch, heute habe ich heute Morgen gelesen, im Matthäus-Evangelium, wenn das Licht schon verfinstert wird, gell, wie kann es dann noch leuchten? Wir brauchen das Licht in unserem Glauben. Und wenn ich die Liebe Gottes durch irgendetwas, durch irgendeine Bedingung verdunkle, dann kann das Licht nicht mehr leuchten. Das Licht ist ganz hell. Und zwar, durch was ist das Licht hell? Durch die totale Liebeshingabe Jesu. Dass ich glaube, dass Jesus viel, viel stärker ist als jede Sünde. Dass Jesus, bei Jesus, alle ganz und gar gerettet werden. Und dass ihn nichts abhält, mich zu lieben und mir barmherzig zu sein. Versteht ihr? Da leuchtet das Licht auf. Da wird das Licht nicht mehr verdunkelt. Gott liebt uns ohne Bedingungen. Wisst ihr, wenn das Licht erlischt in uns, dieses Licht der bedingungslosen, selbstlosen Liebe Gottes, was leuchtet dann noch? Was leuchtet dann noch? Es kann nicht. Deswegen, wir müssen diese Dinge, das kommunizieren und sagen, dieses Wort ist wahr. Gott, du bist kein Lügner und du bist nicht Sonne und Schatten. Du bist Sonne. Du bist nicht Licht und Dunkelheit, du bist Licht. Und das ist eine unendliche Liebe. Gut, das wollte ich nur sagen, dass wir das hier, wirklich diese Beziehung leben wir. Und wir tun dem, der Teufel, der Satan, der dieses Licht in uns verdunkeln will, durch dieses Aber und Vielleicht, ja, das mache ich nieder dadurch, dass ich das Wort sage. Jesus, du bist das Licht. Und du bist nicht etwas Licht, du bist das Licht. Jesus, du bist die Barmherzigkeit und nicht etwas barmherzig. Du bist nicht etwas Liebe, du bist die Liebe. Ja, Jesus ist das Vollkommene. Und er wendet sich uns zu. Wisst ihr, das muss ich annehmen. Das muss ich meiner Seele immer wieder verkünden. Deswegen ist mir das biblische Gebet ungeheuer wichtig. Das heißt, dass ich diese Worte, diese frohe Botschaft in mein Leben hineinnehme. In alle Bereiche. Gut. Also, und dann, Entschuldigung, ich fahre wieder, gehe wieder so weit, gell? Aber das, für mich ist das immer der Weideplatz Gottes, gell? Wenn es da heißt, wir haben Ezechiel 34 gehört, gell? Wenn es da heißt, ich führe dich auf die grüne Weide. Ich verschaffe dir Ruhe, gell? Für mich ist diese Verkündigung so wichtig. Warum? Weil ich einfach dann erfahre, Jesus führt seine Herde auf die Weide und schenkt ihr Ruhe. Ich finde diese Worte, dass Jesus so zu uns steht, das finde ich, da kommt mein Herz zur Ruhe. Gott will unserem Herzen Ruhe schaffen. Und nicht ständig muss. Und werde Hackfleisch. Er kommt und verbindet. Und er stärkt, er behütet. Und dann werde ich auch fähig, nach und nach einfach das zu leben. Und ich sage euch, liebe Schwestern und Brüder, der wichtigste missionarische Dienst ist das, das zu leben. Das zu leben. Nicht nur darüber zu reden, sondern es einfach zu leben und für andere dann zum Zeichen zu werden, zum Zeugen. In meinen ganzen Zweifeln, in meiner ganzen Not, in meiner ganzen Schwachheit darf ich wissen, um Gott, und du bist mir treu. Und du bist mir treu. Auch wenn ich 1000 Mal versage, du gibst mich nie auf. Und so lerne ich an das Wichtigste zu glauben. Nicht an meine Selbstgerechtigkeit, nicht an meine Leistungsfähigkeit, sondern ich lerne daran zu glauben, dass Gott die Liebe ist. Und das ist das Wichtigste. Gell? Dass Gott mir absolut, absolut treu ist. So wie wir es heute Morgen gesagt haben. Gell? 1, 2, 3. Gott ist treu. Gell? Ja, gut, liebe Schwestern und Brüder. Dann sind wir dazu übergegangen. Geheiligt werde dein Name. Wer heiligt den Namen Gottes? Bitte? Gott selbst. Gott selbst. Und wir haben dazu gelesen, Ezechiel 23 folgende, das merken wir uns. Ach, das ist das Vaterunser. Nämlich, meinen unter den Völkern entweihten Namen heilige ich, ja? Ich sammle euch wieder. Gottes Heiligung bedeutet, er sammelt seine Kirche, er ruft seine Kirche, sein Volk zusammen und was tut er? Er gießt reines Wasser darüber aus, er reinigt uns von aller Unreinheit und von allen Götzen. Das ist so wichtig. Wisst ihr, Ezechiel 36, 23, bitte lest es immer wieder und betet es durch. Das ist die zentralste Bitte im Vaterunser. Geheiligt werde dein Name. Das heißt, lieber Herr, bitte sammle heute wieder deine Kirche. Es ist dein Volk, deine Familie. Gott heiligt seinen Namen durch indem er seine Kirche sammelt. Und dann geht er über und sage, ich wasche euch rein. Und das spüren wir in diesen Tagen ja immer wieder, wie nötig es ist, dass seine Kirche reinigt und wäscht. Von allen Götzen und von aller Unreinheit. Was machen wir? Wie viele Götzen haben wir, denen wir mehr vertrauen als Gott? Wie viel Esoterik nimmt heute unsere Herzen in Anspruch und verdunkelt den Namen Gottes, weil wir mehr Praktiken glauben als seiner Beziehung. Und dann sagt, kommt der wunderbar, gell? Ich schenke euch ein neues Herz und lege meinen Geist in euch. Nehme das Herz aus Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz aus Fleisch. Das will Gott tun. Das will Gott tun. Das muss ich annehmen. Heiliger Geist, komm. Vater, gib mir dieses neue Herz. In der Taufe hast du das alles mir schon geschenkt. Aber es braucht die Entfaltung. Schaut, die Babys, die sind vorher so winzig. Und in diesem kleinen, befruchteten Ei liegt das ganze Menschsein schon drin. Seine ganze Entwicklung bis zum Kreis. Alles ist in ihm schon drin. Es muss sich nur entfalten. Und durch unglückliche Situationen kann sich unter Umständen die Entwicklung verhindern. Durch unglückliche Situationen, Umstände kann vielleicht zu einer Behinderung kommen oder sogar zu einem Abgang. Aber in diesem Kern ist alles enthalten. Und auch jetzt, in diesem Wort, in dieser frohen Botschaft, die wir haben, dürfen wir wissen, da ist alles enthalten, damit sich in uns das wahre Christsein entfaltet. Aber ich muss es in Anspruch nehmen. Das heißt, von wem erwarte ich, dass in mir das Christsein wächst, die Sohnschaft, die Tochterschaft? Durch wen erwarte ich, dass der Name Gottes geheiligt wird? Durch den Pater Held? Durch den Adolf? Durch irgendeinen Pfarrer oder Bischof? Die tun sicher alle einen wichtigen Dienst. Ja, der wahrscheinlich auch nicht fehlen darf. Aber wenn Gott nicht das Haus baut, baut umsonst der Baumeister. Wenn der Herr das Haus nicht bewacht, wacht umsonst der Wächter. Wenn der Herr seinen Namen nicht heiligt, dann tun wir alle vergeblich. Unser Teil ist es, das zu wollen und zu ersehnen. Richtig ersehnen. Die Sehnsucht, sagt der heilige Augustinus, ist dieses beständige, dieses immerwährende Gebet. Die Sehnsucht, dass sich das erfüllt. Heiliger Geist, Vater, lass uns neu deine Kirche werden. Sammle uns, dass wir eins sind in dir und gieß deinen Geist über uns aus. Wasch uns rein, nimm mir alle Unreinheit und allen Götzen, da hat er dich bis zum Lebensende zu schaffen. Schenke mir deinen Geist und gib mein neues Herz. Ja, schenk mir deinen Geist, der mir auch die Früchte des Geistes schenkt. Galater 5. Ja. Wir denken immer, die Früchte des Geistes, die muss ich leisten. Nein, es heißt Frucht des Geistes. Das heißt, wer bringt die Früchte hervor? Der Geist bringt sie hervor. Und zwar wo? In mir. Wir müssen mehr aus den Gaben Gottes leben. Aus den Gaben Gottes. Gott, Christsein ist Leben aus Gott. Was heißt Christsein? Gesalbter sein. Vor wem gesalbt? Vom Geist Gottes. Das heißt, Christsein besteht wirklich Leben aus Gott, nicht mehr aus den eigenen Kräften, sondern aus den Kräften des Herrn. Wir haben so oft Burnout-Syndrom bei vielen Priestern, bei vielen Menschen. Warum? Wir leben zu viel aus uns selber. Ich sage immer wieder, Gott, lieber Herr, wenn du das nicht machst, fange ich gar nicht an. Ich schaffe das nicht in der Seelsorge. Die riesigen Probleme der Menschen. Ich bin da überfordert. Aber du hilfst mir. Und da geben wir immer wieder Kraft. Aber Gott lässt uns immer wieder an den Rand bringen. Ja? Da gibt es die Geschichte eines Lebensretters. Er geht an der Elbe, die hat riesige Überschwemmung, geht lang, viele Menschen laufen da, schauen das Hochwasser an und plötzlich fällt eine Frau ins Wasser. Und sie beginnen natürlich zu kämpfen, zu kämpfen, zu kämpfen, zu kämpfen und zu kämpfen. Und der Lebensretter springt nicht hinein. Erst als die Frau aufgibt zu kämpfen, springt er hinein und zieht sie raus. Denn er sagt sich, solange die selber kämpft, zieht sie mich selber mit runter. Dann klammert sie sich und kämpft und ich ertrinke mit. Sie muss erst ganz aufgeben zu kämpfen und dann kann ich sie retten. Auch ich muss aufgeben, selber zu kämpfen und mich ganz auf ihn zu verlassen und ihn zu retten. Ja? Und so gehen wir hinein und ziehen Menschen heraus. Das heißt, unsere Kraft ist die Kraft Gottes und nicht ich. Solange der andere immer nur alles besser weiß, können wir ihm nicht helfen. Erst wenn er sich auch auf den Herrn verlassen kann, dann können wir beginnen. Also, der Herr, wir beten in jedem, geheiligt werde dein Name, beten wir das. Herr, sammle dein Volk, bitte sammle dein Volk. Reinige uns von aller Unreinheit, von allen Götzen. Reinige uns, mach uns neu und gieß deinen Geist in uns ein. Gieß deinen Geist in uns ein. Der Geist, in dem wir rufen, Abba, lieber Vater, der Geist, der in mir bezeugt, ich bin Sohn, Tochter Gottes. Der Geist, der in mir bezeugt, ich bin Erbe des Lebens. Gieß diesen Geist in mir aus. Dieser Geist auch, das ist so schön, lest es einmal, 2 Korinther 1, 10 folgende. Wo es heißt, nur der Geist kennt Gott und der, dem es er offenbaren will. Und der Geist lässt uns erkennen, was wir geschenkt bekommen haben. Von Gott. Dieser Geist, beten wir innigst um diesen Geist. Der Geist Gottes ist das, wir lesen es im Epheserbrief auch so wunderbar. Der Geist ist der Zugang zum Vater. Er ist der erste Anteil des Erbes, des ewigen Erbes, durch die Erlösung, das wir in der Erlösung Jesu Christi bekommen haben. Und wie oft beten wir darum? Schaut hier, in Ezechiel ist das schon ganz und gar vorentworfen. Also in Ezechiel ist es das Ezechiel 36 ist der große endzeitliche prophetische Text, der sich in Jesus völlig erfüllt. In Jesus sammelt Gott sein Volk, seine Kirche, seine heilige Kirche. Auch wenn wir Menschen in ihr noch manchmal ganz schön Schwierigkeiten machen, gell? Und ihre Schönheit verdunkeln. Aber sie ist die Schönheit des Volkes Gottes. Jesus, er reinigt diese Kirche durch sein heiliges Blut, sind wir erlöst. Dann, durch ihn erhalten wir Anteil an seinem Geist, Epheser 2 und 3. Dann, durch seinen Geist hilft er uns auch, seine Gebote zu halten und vor allem die Früchte hervorzubringen. Galater 5, Freundlichkeit, Güte, Langmut, Selbstbeherrschung. Das alles will der Geist in uns ermöglichen. Ja? Wenn wir manchmal ungeduldig sind, dann müssen wir halt beten, lieber Gott, gib mir die Frucht deines Geistes, die Geduld, gell? Die Langmut. Heiliger Geist, du willst, dass ich als Christ diese Tugend lebe. Gib sie mir und verlang, was du willst. Dem heiligen Augustinus wird zugesprochen, Gott, du willst Keuschheit, gib sie mir und verlang, was du willst. Da können wir alles einsetzen. Gell? Gut, liebe Schwestern und Brüder, dann haben wir gesagt, dein Reich komme. Daniel 7, folgende. Daniel Und da wird zuerst diese drei Weltreiche, die vier Weltreiche genannt, die barbarische Weltreiche der Babylonier, Meder, dann des Alexanders, das hellenistische Weltreich und dann schließlich das Seleukidenreich der Syrer, auch ein hellenistisches Reich, Nachfolgerreich des Alexanders, das sein größtes Unwesen treibt, in dem es die jüdische Praxis, des Lebenspraxis absolut verbietet und sogar auf dem Tempelberg ein Zeus-Tempel errichtet. Stadien werden gebaut und so weiter. Hellenistisches Denken wird eingeführt und verabsolutiert. Der Glaube wird erschwert oder verboten an Yahweh. Und dieses Weltreich ist ungeheuer barbarisch. Menschen werden einfach umgebracht, in Exil geführt, versklavt und. Und wir erleben bis in die heutige Tage hinein, erleben wir, wie Völker andere Völker unterjochen. Jedes Land hat seine Geschichte dafür, wie barbarische Mächte wirken. Im letzten Jahrhundert zwei ganz besonders furchtbare, teuflische Weltreiche, nämlich den Nationalsozialismus in Deutschland und den Kommunismus in der Sowjetunion. In der Sowjetunion 20 Millionen Tote durch Stalin, in Deutschland Millionen von Tode und durch den Weltkrieg fast 60 Millionen. Gell? Furchtbare Massaker, Menschenschlechtereien. Und das Ganze in der Türkei, fast 1 Million Aramäer. Dann Afrika, Völker werden niedergemetzelt. Furchtbar. Und heute erleben wir, wie in unseren Ländern oft Mobbing geschieht. Menschen wollen einfach Macht haben und sich durchsetzen. Immer wieder diese Reiche, ja, die andere Menschen das Leben nehmen und ohne Achtung sind. Und dann wird diese Vision gezeigt, ein Menschensohn wird vor Gott geführt. Und diesem Menschensohn wird alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und erinnert euch, einem wird diese ganze Macht gegeben. Jesus nennt sich der Menschensohn. Ich bin der Menschensohn. Er ist der Menschensohn. Dieses Reich des Menschensohnes kommt von oben. Das andere Reich kommt von unten. Von unten. Da wirkt immer Macht, Egoismus auf und auf den Menschen ein. Und das Reich von oben. Und dieser Jesus, dieser König, wie kommt er? Er kommt und sagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Er kommt, er begegnet den Menschen auf Augenhöhe, nimmt sie ernst. Er offenbart, wie der Vater ist. Der Mensch bedeutet Gott unendlich viel. Aber er geht in dieser Welt, wo die Weltreiche natürlich herrschen, geht er diesen Weg des Dienens und wird selber Opfer dieser Mächte. Aber die Verheißung steht, dass Jesus in seinem Königtum siegen wird. Diese Mächte werden alle vergehen und sein Königtum wird aufgerichtet. Und jetzt bedeutet es für uns, die wir an ihn glauben, dass auch wir sehr wohl verfolgt werden, dass auch wir an dieser Not in dieser Welt teilnehmen müssen, aber wir werden leben, denn der Endsieg gehört Gott. Dein Reich komme. Wir beten ständig, Jesus, dein Reich komme. Dein Reich, wo der Mensch wieder geachtet wird, wo der Mensch Hoffnung und Heil erfährt und dein Reich komme, wo wir einander dienen und auch wir dienen aus der Kraft Jesu. Schaut, wir beten immer wieder füreinander. Liebe Schwestern und Brüder, dieses Gebet füreinander bewirkt Zeichen und Wunder. Denn dein Reich komme bedeutet auch, dass die Zeichen des Reiches geschehen. Heilungen, Befreiungen, Rettung, ja. Die Zeichen und Wunder. Jesus sagt, geht hinaus, macht die Jünger, heilt Kranke, treibt Dämonen aus. Leute, das gehört zum Reich Gottes. Und wenn die Kirche das vergisst, das zu tun, dann fällt etwas vom Reich Gottes. Wenn ich bete, dein Reich komme, bete ich auch, dass sie durch die Kirche und in der Kirche, durch die Gnade Gottes, auch heute Heilungen geschehen, Befreiungen und die Menschen neu an Gott glauben. Will ich das? Und wisst ihr, auch Gerhard Lofing, Professor Gerhard Lofing, schreibt in seinem Büchle unter dieser Rubrik, sagt, wo geschehen heute Zeichen und Wunder? Sie dürfen nicht fehlen. Sie gehören zum Reich Gottes dazu. Aber wollen wir es noch? Die Kirche hat jahrelang das verdrängt und hat gesagt, naja, die Wunder, die gehören in die Anfangsgeschichte der Kirche. Das haben unsere gescheiten Theologen auch gesagt. Die Zeichen und Wunder gehören ins erste Jahrhundert. Und schon das war falsch. Augustinus bezeugt noch gewaltige Wunder im 4. Jahrhundert, die dort an der Tagesordnung waren. Im 4. Jahrhundert. Und dann kommt langsam die Volkskirche, wo man dann so langsam realistisch wird im Sinne der Welt. Das weltliche Denken kehrt ein. Und erst das Zweite Vatikanische Konzil sagt wieder, Gott schenkt Charismen, leuchtende Charismen und schlichte Charismen. Und um die dürfen wir beten. Das Reich Gottes ist angebrochen. Das meint immer, diese Werke Gott, schenkt Gott. Und wir sollen da um die wirklich auch bitten. Beten wir da wirklich innigst darum. Herr, lass deine Wunder, deine Zeichen wieder geschehen, gib. Und der wirkt nicht Wunder immer im Sinne, jetzt kommen so erstaunliche Dinge, sondern plötzlich sagen Menschen, ich kann meinen Arm wieder heben, es geht ganz gut, ja. Oder meine Hüftschmerzen sind weg, gell. Oder meine Depression ist weg, diese furchtbaren Nervenschmerzen hier sind weg, habe ich alles schon erlebt. Und Heilungen geschehen. Und das sind wir keine Wundertäter, bitte, wir sind keine Wundertäter. Das ist was ganz Normales. Wer ist der Handelnde? Gott. Wisst ihr, wenn wir immer zu Menschen hinrennen, die sind so Heiler oder so Wundertäter. Leute, lauft denen nicht nach. Sondern fangt an zu beten. Klar gibt es hier Menschen, die haben die Zeichen, die haben die Gabe, Wunder zu tun oder zu heilen. Ja? Aber wer heilt? Gott. Eben ist immer wichtig, füreinander zu beten. Weil hier so viele Menschen sind, wenn die im Geiste Jesu beten, geschehen wieder Zeichen und Wunder. Glaubst du dran? Ja, gut, danke. Gott will wieder was tun, versteht ihr? Und wir denken immer, das muss immer so spektakulär sein. Oh, Gott handelt so normal. Ja, der handelt so normal, dass man am Schluss immer denkt, wir waren es, gell? Also immer denken, wir waren es. Und wir müssen noch viel mehr immer gleich Gott loben und preisen und ihm Dank sagen. Hä, wie wunderbar bist du? Leute, lernt auch zu danken, wenn ihr beten dürft. Wenn ihr rüber sitzt, eine halbe Stunde, und eucharistische Anbetung macht, dann sagt nicht, Herr, schau, die Zeit habe ich dir jetzt geschenkt. Gut bin ich dir, gell? Das sagt man garantiert nicht. Aber was will ich sagen? Sag, danke, Herr, dass du mich hierher gezogen hast. Danke, dass du mir die Zeit bei dir geschenkt hast. Herr, es ist ein Geschenk deiner Gnade, dass ich beten durfte. Danke, Herr. Und die Freude über das Gebet zieht in eure Herzen noch viel mehr ein. Wenn ich sage, Herr, gell, jetzt habe ich die Zeit genommen. Ja, Gut war's, gell? Ja, gut war ich zu dir. Aber jetzt, Herr, kannst du mich ja auch mal erhören dafür. Versteht ihr? Da wird's Gebet zur Last. Fang an, denn Gebet ist immer Gebet des Heiligen Geistes in dir. Und in dir wird es Fleisch. In dir wird es Wort. Also es ist immer ein Miteinander. Gott, Mensch. Der Heilige Geist betet in mir und ich bete. Ja? Und das ist, wenn ich fürs Gebet danke, plötzlich bist du wortlos, kannst nichts mehr machen und bist einfach vor Gott erfasst von seiner Gegenwart und genießt diese Gegenwart und kannst immer nur sagen, Gott, du bist gut. Du bist gut. Ich bete dich an. Oder beginnen sie Sprachen zu beten. Also das Vater Unser führt uns in eine ganz innige Gemeinschaft, gell? Es ist wie ein Schrei. Ja, und dann schließlich dein Wille geschehe. Es wäre natürlich besser gewesen, wenn man immer die ganzen Tage mitmacht, gell? Aber ich will es trotzdem wiederholen, damit auch denen, die es mitgemacht haben, ist es vielleicht ganz hilfreich zur Verinnerlichung, gell? Ich muss halt andere nachher kürzer machen. Dein Wille geschehe. Mick, ich muss gerade mal anschauen. Nein, das ist noch nicht. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Auch da meinen wir zunächst einmal, ich muss den Willen Gottes erfüllen. Gell? Ich muss den Willen Gottes erfüllen. Wie? Ah, ja. Und mal, indem ich die Gebote erfülle und. Ja? Da ist auch was dran. Da ist auch. Aber im Vater Unser beten wir, was haben wir gesagt? Bei geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Wer handelt? Wer ist der Hauptakteur? Gott. Und in mir ist die Sehnsucht, dass ich das will. Und wird dann auch zur Tat. Und jetzt dein Wille geschehe. Also um im Bild zu bleiben, heißt das, Gott soll seinen Willen erfüllen. Ich will, dass Gott seinen Willen erfüllt. Und da haben manche Angst. Was ist dieser Wille? Kommt jetzt gleich für mich. Das Schlimmste? Nein, Gott will nur Gutes. Er hat für diese Welt einen Plan. Können wir das mal gemeinsam lesen? Denn ja. Im Epheserbrief Kapitel 1, da steht, ich kann es jetzt nicht mehr ganz lesen. Lesen wir mal von her voraus, also er hat uns, Liebe, im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden, durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist der Wille Gottes zuerst, die er für uns alle hat. Er will, dass wir Söhne Gottes werden und alle zu ihm gelangen. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Also, das ist der Wille Gottes, dass alle Menschen gerettet werden und in seinem ewigen Glück sind, in seiner ewigen Freude, teilhaben an seiner Lebensfülle. Ja. Er hat das ist sein Wille. Das Erste, wie viele Eltern beten doch, dass ihre Kinder zum Glauben kommen, dass sie doch endlich zum Glauben kommen. Wenn wir beten, dein Wille geschehe, Vater, dein Wille geschehe bei den Kindern, beten wir um was? Genau um das. Ja. Beten wir intensiv im Vater, das Vater unser, ganz intensiv. Okay. Ja, liebe Schwestern und Brüder, jetzt kommen wir, Wir fassen jetzt alles sehr kurz zusammen. Unser tägliches Brot, das haben wir auch schon betrachtet beim Abba, lieber Vater. Das wiederhole ich jetzt nicht weiter. Ich muss jetzt nur schauen, ob das... Ja. Der Plan Gottes, wir dürfen wissen, es wird gut werden. Jetzt und vergib uns unsere Sünden, unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es gibt da, hier unterscheidet sich auch wieder Matthäus und Lukas. Bei Matthäus ist diese Bitte eine in Vergangenheit. Und bei Lukas ist es ist Präsens. Denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Wir können eigentlich diese Unterschiede eigentlich mehr oder weniger vernachlässigen. In der Tat ist es so, dass auch unsere Vergebung enorm notwendig ist. Auch diese, ob vergangen oder Gegenwart. Vergebung ist immer aktuell. Ist immer aktuell. Durch alle Geschichte hindurch ist Vergebung und Verzeihung einfach notwendig und gehört zu unserem Leben, zu unserem Vergangenen, zu unserer Gegenwart und zu unserer Zukunft. Wir können darauf Gift nehmen, dass Versöhnung, Vergebung für unser Leben bis zu unserem Lebensende von größter Notwendigkeit ist. Solange wir in dieser Welt leben, gibt es Opfer und Täter. Und meistens fällt es bei uns zusammen. Wir alle sind Opfer und Täter. Wir alle müssen um Verzeihung bitten und müssen vergeben. Jeder von uns. Und nur wo Vergebung gelingt, kann auf Dauer auch das Leben gelingen. Denn ohne Vergebung lässt sich auf Dauer nicht leben. Verzeihung anderer gegenüber und mir selber gegenüber, das wissen wir. Da trat Petrus. Können wir das? Bis siebenmal. Da antwortete ihm Jesus, nicht sage ich dir, sondern bis sieben. Das heißt eigentlich immer. Immer. Das 18. Kapitel des Matthäusevangeliums handelt von Anfang bis zum Ende vom Leben der Gemeinde. Es beginnt mit Rangstreitigkeiten. Ich habe schon erzählt, gell? Meister, wenn wir jetzt nach Jerusalem raufkommen, dürfen wir beide rechts und links von dir sitzen. Die wollen schon das Heu ins Trockene bringen, gell? Für sich. Und die anderen sind dann empört. Diese beiden Gauner, gell? Die wollen schon wieder ernten, bevor wir was gearbeitet haben. Es gibt Rangstreitigkeit. Und der Herr sagt, wer von euch der Erste sein will, soll aller Diener sein. Es beginnt Rangstreitigkeiten. Jesus warnt vor Verführung der Jünger. Und er spricht dann von der Hirtensorge für die Verlorenen. Und darauf kommt die Frage dann, wie oft soll ich verzeihen? Und Jesus meint, das gehört eigentlich zu deinem Leben dazu. Liebe ohne Vergebung gibt es nicht. Und nachher kommt dann das Gleichnis vom unbarmherzigen Gläubiger. Also die Vergebung, die Versöhnung gehört einfach dazu. Das ganze 18. Kapitel zeigt, die Vergebung gehört zum Lebensatem der Jüngergemeinde. Und das ist ein sehr gutes Wort von Gerhard Lofink. Die Vergebung gehört einfach zu unserem Leben dazu. Jeden Tag wohl 7-mal, 70-mal. Werner Bergengrün, dieser Dichter, der hat einmal gesagt, denn wohl erprobt sich die Liebe in der Treue, aber sie vollendet sich in der Vergebung. Die Vergebung, da ist immer die totale Entäußerung. Die Vergebung ist wie eine Art Kreuzigung. Ja? Ich sterbe meinen eigenen Erwartungen, meinem eigenen Recht haben. Ich sterbe meinen eigenen Ansprüchen. Sie sterben in mir und das Leben wächst neu. Jesus ist am Kreuz gestorben und hat Barmherzigkeit geschenkt. Hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat alle seine Rechtsansprüche aufgegeben. Gott hat all seine Rechtsansprüche aufgegeben und schenkt nur noch Barmherzigkeit. Das ist seine Gerechtigkeit. Es ist gigantisch, was wir betrachten, wenn wir nachher das Allerheiligste in die Mitte nehmen, gell? Was Gott tut. Er sagt nur noch, ich will dich lieben, ich will dich annehmen, wie du bist. Lass dich von meiner Liebe letztendlich verändern und erneuern. Das müssen wir immer wieder verinnerlichen, nicht nur hören. Ich weiß, es ist jetzt sehr viel. Jesus sagt auch, können wir das gemeinsam lesen? Ein radikales Wort. Ich bin jetzt gleich fertig, gell? Ich schließe jetzt gleich ab. Also ein radikales Wort ist das. Ein ganz radikales Wort. Warum? Die Menschen sind also nach Jerusalem raufgezogen, von Galiläa, 3 Tage lang oder 4 Tage. Und jetzt fällt einem ein, mein Nachbar hatte was gegen mich. Geht wieder zurück, muss also erstmal wieder alles klären, geht wieder hin, sind schon 2 Wochen fast rum, gell? Also es kostet einiges. Aber Jesus sagt, bringt euer Leben ins Klare. Wisst ihr, durch Vergebung können wir nur gewinnen. Durch ewiges Nachtragen hast du nur Last. Nachtragen. Gell? So ist es nämlich. Wenn ich nicht vergebe, dann trage ich nach. Wer ist letztendlich der Träger? Ich. Wenn ich verzeihe, dann lege ich die Last ab. Durch Vergebung gewinne ich nur. Es wird vergeben, meint man immer, ist er eine Last. In Wirklichkeit werde ich eine Last los. Wenn ich nicht vergebe, trage ich ewig Lasten mit mir rum. Deswegen, die Vergebung gehört dazu. Außerdem, wisst ihr, wenn wir nicht vergeben, dann leidet das Gottesvolk Gewalt. Sie kann nicht das sein, was sie ist. Die versöhnende Institution Gottes in dieser Welt. Die lebensspendende Kraft in der Welt. Ein Reich, das gespaltet ist, kann nicht überdauern. Das Volk Gottes überdauert, weil es ein Volk der Versöhnung ist. Und wisst ihr, mir gefällt ein Wort, ist ganz faszinierend, die Seligpreisungen, ja? einmal heißt es dort, selig die Friedenstiftenden, denn sie werden... Nein, das steht irgendwo anders. Sie werden Söhne Gottes genannt werden. Bei allen anderen heißt, sie werden getröstet werden, sie werden Gott schauen und. Aber bei Friedenstiften heißt, sie werden Söhne Gottes genannt werden. Der Sohn Gottes ist gekommen, um Frieden zu stiften. Also, das Friedenstiften, die Vergebung, die Versöhnung, das ist wirklich der Lebensatem der Christen, der Gemeinde. Das ist so wichtig. Deswegen, liebe Schwestern und Brüder, schauen wir immer danach aus. Und denken wir immer daran, das ist so gut im Buch Amos. Der wahre Gottesdienst. Ich hasse eure Feste. Warum? Weil ihr letztendlich ungerecht seid. Aber nun müssen wir weitergehen. Noch ganz kurz, die fünfte Vaterunser-Bitte wird erst verständlich, wenn wir sie als Bitte der neuen Familie um Jesu begreifen. Wenn wir neu sehen, wie wichtig eben die Vergebung ist, denn Vergebung bekommt gerade dort eine besondere Dringlichkeit, wo Glaubende sich um der Gottesherrschaft willen zu einem neuen Miteinander versammeln. Vergebung ist wichtig, dass wir Kirche sind, die wirklich sich von Gott sammeln lässt und dann für Gott arbeitet. Daran abmahne ich immer. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind sicher immer sehr weit davon entfernt, ja? Aber wir bleiben dran. Wir haben Sehnsucht. Wir haben Sehnsucht und Gott sagt mir immer wieder, komm, Bub, fang wieder neu an. Gell? Mädel. Komm, pass auf, alles okay, mach weiter. Er ist unser Vater, der redet auch Schwäbisch. Oder Tirolerisch, gell? Oder Italienisch. Ja, Gott spricht für uns immer in unserer Sprache. Dann noch ganz kurz und führe uns nicht in Versuchung. Ein Wort, das uns vielleicht ganz, ganz schwer fällt. Gott führt nicht in Versuchung. Im Sinne, wie wir es meinen. Der Jakobus sagt es ganz deutlich in seinem Brief, Jakobus 1, 12 bis 15. Gott führt, keiner kann sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt, sondern es sind meine eigenen Begierden, die mich in Versuchung führen. Und auch in Jesus Sirach heißt es, sag nicht, meine Sünde kommt von Gott, denn was er hasst, das tut er nicht. Also Gott führt wirklich nicht in Versuchung. Und da hilft uns eines weiter auch. Das Versuchen, Versuchung meint im Hebräischen, im Griechischen das Wort Eperasmos. Peramos, Entschuldigung. Peirasmos. Und das Verb davon ist Eperasen im Griechen. Und dieses Wort Eperasen kommt bei Abraham vor. Gott erprobte den Abraham, wie weit sein Vertrauen, seine Liebe zu ihm geht. Und sagt, opfere mir deinen Sohn Isaak. Er erprobt ihn. Und Versuchung heißt, Peirasmos, das ist das Substantiv von diesem Verb. Das heißt, mit diesem Wort Versuchung meint man auch Erprobung. Und der Tag, wir kommen an dem nicht vorbei, dass auch unser Glaube erprobt wird. Was uns Gott bedeutet. Und auch Jesus wird, nachdem er den Geist empfangen hat, in der Taufe in die Wüste geführt und dort erprobt, in Versuchung geführt. In Versuchung führen heißt nicht zum Bösen verführen, sondern eigentlich in einer Erprobung. Und wir könnten, damit hat man sich dann immer auseinandergesetzt, wie können wir das eigentlich ideal übersetzen. Aber man kommt einfach nicht zu einem Ergebnis. Es gibt unterschiedliche Übersetzungsmöglichkeiten. Da kommen wir nachher noch kurz dazu. Bewahre uns in der Versuchung und. Aber es geht um etwas ganz Wichtiges. Jesus wurde in der Wüste versucht. Und zwar in einer dreifachen Weise. Na, jetzt. In einer dreifachen Weise. Zunächst einmal, nach 40 Tagen hat Jesus Hunger und er wird versucht, dass er aus den Steinen Brot macht. Das heißt, er soll seine Gabe, die er wirklich hat, zu seinem eigenen Nutzen verwenden. Er wird später 5000 aus zwei Brot und zwei, fünf Brot und zwei Fische, wird er 5000 nähren. Er wird wunderbar Menschen sättigen, aber sich selber, diese Gabe für sich selber ausnützen, tut er nicht. Dann wird er auf den Tempel geführt. Und der Teufel sagt, du bist doch Gottes Sohn. Und die Engel tragen dich, dass du nicht deinen Fuß an einen Stein stößt. So heißt es in der Schrift. Stürz dich hier runter im Tempel, ja? Damit die Engel dich runtertragen. Und Jesus sagt, weiche von mir. Ich will Gott nicht versuchen. Schaut, manchmal werden Gaben, auch Charismen, zur eigenen Selbstinszenierung verwendet. Das wäre doch eine Schau, wenn Jesus da runtergestürzt wäre, da auf dem Tempelplatz, auf die Platten, ja. Und er wäre bewahrt geblieben. Da hätten doch alle gesagt, dieser Jesus, ja, das ist er. Nein, Jesus, er der Sohn Gottes, der wirklich hätte runterspringen können, er inszeniert sich nicht selber. Es geht ihm nicht um irgendwie eine Schau. Jesus macht keine Schau. Und schließlich wenn du niederfällst und mich anbetest, dann gehört alles dir. Macht. Macht. Hauptsache Macht. Hauptsache Erfolg. Hauptsache alle müssen wir dienen. Heute machen viele Rockgruppen, machen auf diese Weise ihre Erfolge. Sie beten den an, der ihnen diese irdische Macht geben kann. Und so, wenn man manche solche Rockkonzerte anschaut, wo sich dann die Tausende von Jugendlichen niederfallen und Satan anbeten. Da gibt es viel mehr davon, gell? Habe ich gesehen und deswegen kann ich es erzählen. Ist ja furchtbar, was da geschieht. Jesus benutzt seine Macht, will keine Macht, außer die von Gott. Und er ist der Menschensohn, dem alle Macht gegeben ist, Himmel auf Erde. Er braucht nicht irdische Macht. Er braucht keine Ländereien. Er braucht keine Er braucht das nicht. Seine Macht kommt vom Himmel. Und das muss auch Kirche immer wieder wissen. Gell? Gott lässt die Kirche immer wieder reich werden. Das darf sie auch. Aber wenn sie ihr Herz daran verschenkt, dann ist sie verführt und verloren. Dann muss sie wieder arm werden. Ja, liebe Schwestern und Brüder, darauf ließ der Teufel von ihr ab und alle Engel kamen und dienten ihm. Der Geist führt Jesus in die Wüste, der Teufel versucht ihn, Gott führt ihn in die Situation, aus dieser Situation aber auch heraus. Gott führt ihn aus der Situation heraus. Nutzen wir nun das Religiöse nur für uns aus, für die eigenen Interessen? Man inszeniert sich selbst, man will eigene Macht und Herrlichkeit. Auch wir werden versucht. Das sind unsere Triebkräfte, unsere Neigungen, die vielleicht auch unsere Wunden kommen oder sonst was. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir uns davor bewahren. Das ist für uns auch Charismatiker ganz wichtig, gell? Denn die Gefahren sind oft da, dass man etwas nur ausnützt, um toll dazustehen. Gott, der Herr, er will uns Auswege schaffen in diesen Verführungen dieser Welt. Ja, und das lesen wir hier. Ich kann mal lesen, da das erste, Entschuldigung. Das aber geschah an ihnen, damit es uns als Beispiel dient und zur Warnung wurde. Ja, also Gott hilft uns immer. Keine Versuche wird uns überfordern. Liebe Schwestern und Brüder, also wenn wir in dem Geist beten, den wir vorher betrachtet haben, bei den ersten drei Bitten, dürfen wir auch wissen, dass uns Gott alles gibt. So kommen wir jetzt zum Ende. Das kommt dann noch, denn dein ist da, dann kommt noch und erlöse uns von dem Bösen. Damit ist eigentlich gemeint, das sage ich jetzt nur kurz und knapp, weil ich jetzt aufhören muss, dass der Herr uns hilft, dass wir die Werke des Bösen aufgeben und die Früchte des Geistes leben. Wir bitten Gott, den Herrn, hilf uns, dass wir einfach gute Werke hervorbringen aus unserem Leben und das Böse überwinden, die bösen Werke. Hilf du uns, Herr, damit wir die Werke hervorbringen, die deinem Reich entsprechen. Und wir haben gehört, der Geist Gottes hilft uns, diese Werke hervorzubringen. Schön. Jetzt, das war jetzt noch am Schluss ganz, 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 ganz schnell und bündig. Ich hoffe, dass Sie das noch einigermaßen wahrgenommen haben. Aber die ersten drei Bitten, das sind die Bitten, die uns ganz besonders bestimmen sollen. Ich wäre jetzt sehr dankbar, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir jetzt vielleicht nur kurz eine Toilettenpause machen. Sie können kurz aufstehen hier drin, kurz aufstehen, machen wir kurz die Fenster auf, tun Sie ein bisschen bewegen, ja. Und wer auf Toilette muss, geht kurz auf die Toilette und kommt gleich zurück, dass wir gleich weitermachen. Einverstanden? Ja, ich habe es halt viel wiederholt heute Morgen, aber das tut denen gut, die schon gehört haben und vor allem auch den Neuen, die heute da sind, dass sie noch auch viel mitnehmen. Danke.